ARD.
Sabine, schaust du manchmal Oscar-Verleihungen oder die Golden Globes oder sowas?
Ja, jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber als ich noch in Paris war als Korrespondentin, da musste ich mir für die Arbeit quasi immer die französische Filmpreisverleihung, die César, anschauen. Und die Gala war ehrlich gesagt immer recht cool, vor allem, weil es da ziemlich oft politisch zugegangen ist, weil da Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch die Moderatorinnen oder Moderatoren des Abends mal ein Statement gesetzt haben, in dem sie Politiker angegriffen haben oder aktuelle Debatten aufgegriffen haben. Das waren dann so die Highlights, aber nichtsdestotrotz, diese Zeremonien sind halt ewig lang. Von daher, wer nicht muss, ich weiß nicht, guckst du sowas?
Ja, eigentlich auch nicht, aber genau aus diesen Gründen, weil das halt ewig lang ist und dann im Gegensatz zu diesem César viel Selbstbeweihräucherung. Aber vor ein paar Jahren habe ich mir im Nachgang die Golden Globes angeschaut, da war der britische Comedian Ricky Gervais da und der hat einen Monolog gehalten über dieses Business in Hollywood und alle, die da im Raum saßen, die bekamen so richtig dick ihr Fett weg, also wirklich fett. Und das war so unangenehm für alle, dass selbst Tom Hanks da schon saß und wollte unbedingt in einem anderen Raum sitzen. Das war sehr unterhaltsam.
Okay, aber warum erzählst du mir das? Ich dachte, wir wollten über Videospiele sprechen.
Ja, ich habe einen Einstieg gesucht, der halt auch für Nicht-Gamer-Menschen irgendwie zum Thema
passt. Also das ist sehr nett von dir, so für mich.
Ja, hat funktioniert, weil vor ein paar Tagen gab es einen ähnlichen Moment bei den Game Developers Choice Awards in Las Vegas. Die gibt es seit 2001 und da sitzt so eine Jury aus Spieleentwicklern zusammen und die wählen unter ihresgleichen in verschiedenen Kategorien wie Bestes Design, Beste Story oder halt Spiel des Jahres dann den Gewinner. Vieles davon, vor allem Spiel des Jahres, hat das Rollenspiel Baldur's Gate 3 gewonnen. Das ist ein großartiger Titel meiner Meinung nach von einem gar nicht so großen Studios. Larian Studios, rund 450 Mitarbeiter, das ist jetzt nicht klein, aber auch keinesfalls riesig. Und deren Chef, Sven Winke, der hat neben anderen da eine Rede gehalten, als er den Preis entgegennahm.
Und der hat dann allen so richtig die Meinung gegeigt.
Aber sowas von. Da saßen Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch die Publisher. Also die Firmen, die die Produktion quasi organisieren, meistern das Geld irgendwie ranschaffen und die Veröffentlichungen regeln, Marketing und dieser ganze Kram. Das ist, ja, um es einfach zu formulieren, sowas wie eine Plattenfirma in der Musikindustrie. Und Sven Winke hat die so richtig geputzt. Ich habe einen Ausschnitt dabei.
I keep on seeing the same mistakes over and over and over, and it's always the quarterly profits. The only thing that matters is the numbers, and then you fire everybody, and then like next year you're going to see shit, I'm out of developers, and you're going to start hiring people again.
Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen freier, weil da sind so ein paar Ausdrücke bei, die haben kein jugendfreies Äquivalent. Prinzipiell sagt er, dass ihn diese ganze Industrie momentan tierisch nervt und er seit Jahren schon gegen diese Publisher ankämpft und seit Jahrzehnten immer wieder die gleichen ätzenden Abläufe beobachtet werden. Es geht immer nur um Profit, nur um die Quartalszahlen und danach wirft man dann die Entwickler raus, dann merkt man später, Mist, man hat keine Entwickler mehr, holt dann wieder neue und dann geht der Zirkus wieder von vorne los, was er als komplett kaputt bezeichnet. Anstatt dass man mal die Gier, wie er es sagt, runterfährt, hinten anstellt, sich um die Leute kümmert und auch das Wissen, das die ja während der Entwicklung gesammelt haben, dann schätzt und weiter darauf baut. Ja, und dazwischen waren dann halt noch so ein paar blumige Schimpfwörter.
Also das heißt, er hat richtig auf die, ich sag's jetzt mal, Piep gehauen, ne? Mhm. Also ich kenne mich ja wirklich in der Gaming-Szene nicht richtig aus und bin damit sicher nicht alleine. Nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, das Thema ist spannend und wir lassen uns das mal erklären. Wir fragen mal nach, hier bei Medien Cross und Quer, funktioniert die Gaming-Industrie tatsächlich so? Gibt es irgendwann vielleicht dann auch nur noch große Firmen, denen der Markt gehört und haben die ganz kleinen oder die kleineren Studios überhaupt keine Chancen mehr? Und vor allem sind die Arbeitsbedingungen für Entwicklerinnen und Entwickler in der Branche wirklich so mies? Einer, der uns diese Fragen beantworten kann, ist Julian Kolbus. Und wer das ist, das sagt uns Florian Mayer, mein Kollege. Mein Name ist Sabine Wachs. Hallo.
Genau, hallo. Julian ist der Geschäftsführer von Digitales, das ist ein unabhängiges Entwicklerstudio hier im Saarland. Vor 2 Tagen seid ihr gerade mit eurem neuen Spiel gestartet, Between Horizons, also gerade aus dem Entwicklungsprozessstress raus, voll drin in den Veröffentlichungsstress, der jetzt ansteht. Hallo Julian.
Hi, ja.
Julian, was Sven Winke, was wir da jetzt gerade gehört haben, sich da von der Seele geredet hat, während er einen Preis bekommen hat, fühlst du, kennst du?
Ja, schon. Es ist auf jeden Fall momentan so in der Games-Branche, dass man immer wieder von Entlassungen hört. es fühlt sich gerade an wie eine riesige Welle. Und das ist sicherlich nicht nur ein Problem der Games-Branche, was er da sagt über kurzfristige Profite, die irgendwie allem vorangestellt werden und das Unternehmen langfristig eigentlich schadet sich selber ganz oft, weil wenn es irgendwie dieses Quartal größere schwarze Zahlen schreiben will, indem es eine Menge Leute entlässt, aber dann nachher das ganze Talent wieder fehlt, das ist natürlich eine Mechanik, die kapitalistisch ist und nicht nur in der Games-Branche. Aber ja, momentan ist es ganz schlimm in der Games-Branche.
Ihr habt ja jetzt zwei Adventure-Games rausgebracht. Flo hat mir vorher mal erklärt, was Adventure-Games sind, um es jetzt für alle, die nicht so firm sind, mit diesen Genrebegriffen nochmal zu übersetzen. Das sind Abenteuer-Rätselspiele, in denen man quasi ja Kriminalfälle löst, kleine Kriminalfälle. Mal ganz abgesehen vom Designprozess und der Programmierung, war das einfach für euch, damit auf den Markt zu kommen?
Es ist, glaube ich, nie einfach auf den Markt zu kommen mit einem Game. Es kommen, ich glaube, über 20 Titel am Tag raus auf Steam. Das ist die Hauptplattform für PC-Spiele und alle anderen sind eigentlich fast egal. Das heißt, die Konkurrenz dort ist sehr groß und wir haben zum Glück einen Publisher, der da viel macht und Partner in Asien, die uns unterstützen und ohne all das weiß ich überhaupt nicht, wie wir diese Spiele an den Mann bringen wollten. Aber das Gute ist, wir haben eine Nische, die wir bedienen und die wir finden und die groß genug ist, um solche Budgets, wie wir sie in unserer Nische haben, zu rechtfertigen. Also wenn diese Leute uns finden, da ist keine riesige Saturierung im Markt, dann kaufen die auch alle unser Spiel. Und das ist auch schön kurz, sodass die am nächsten Tag sich ein anderes Spiel kaufen und das spielen können.
Du hast ja gerade eben schon gesagt, Publisher ist sowas wie ein Musikmanager. Wofür braucht man so jemanden? Wofür braucht man diesen Publisher genau im Gaming-Bereich?
Also es gibt zwei große Dinge, für die man einen Publisher braucht. Zum einen für deren Geld, weil die einem das Development finanzieren oder mitfinanzieren. In aller Regel machen die das erst, wenn man irgendwie schon was vorzuweisen hat natürlich. Aber das heißt, man kann einen Finanzierungsdeal bekommen. Und das andere ist eben das ganze PR und Marketing um das Game rum, das sie dann für einen übernehmen.
Würde es auch ohne gehen? Du hast vorhin schon quasi gesagt, ihr hättet das nicht leisten können. Es gibt ja auch Studios, die sagen, okay, wir machen auch den Publishing-Prozess dann irgendwie nochmal selbst, um komplett unabhängig zu sein. Geht man da in Deal ein, dann in dem Sinne, okay, oder sind die Überlegungen so, ja, okay, ich nehme die Kohle, dafür darf der ein bisschen mitreden, das macht mir das Leben dann ein bisschen einfacher, aber dafür gebe ich wieder was aus der Hand. Wie sieht dieser Prozess aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Publisher sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche werden sich überhaupt gar nicht in den kreativen Prozess einmischen, andere haben relativ starke Meinungen und wollen sehr regelmäßig den aktuellen Stand sehen. Der Trade-off ist eigentlich eher auf der finanziellen Ebene, weil wenn ein Publisher in mein Projekt investiert ist, dann wollen die natürlich auch ihr Geld zurückmachen, and then some. Das heißt, die kriegen oft dann größere Anteile von den Nettoeinnahmen, insbesondere in der Phase, wenn sie ihr Geld noch nicht zurückgemacht haben, weil der ganze Grund, dass sie in mein Projekt investiert sind, ist, dass sie sich davon einen Profit erhoffen natürlich.
Lass mal drüber reden, über den anderen Aspekt noch, den Sven Finke da eben genannt hat, auch in dem Ausschnitt, diese Hire-and-Fire-Kultur. Also wenn ich das richtig verstehe, da kauft man sich dann quasi so Sub- und Entwicklerstudios ein, lässt die ein paar Jahre arbeiten und wenn alles fertig ist und damit dann auch viel Geld verdient wurde, dann fliegen die wieder raus. Ist das A richtig und B, ist das ein Problem, dass es in dieser europäischen, deutschen Entwicklerlandschaft auch gibt, dass du hier auch siehst, obwohl die kleiner ist?
Also ich kann leider nicht so viel aus der AAA-Perspektive sagen. Das heißt,
die ganz großen, milliardenschweren Produktionen.
Genau, ne? Genau. Ich war noch nie irgendwie der Geschäftsführer von Ubisoft, aber ich kann sagen, dass auch das ja selbst von Subunternehmern und Outsourcing abgesehen passiert, dass Leute massenhaft also bei der Firma direkt angestellt werden und dann wieder rausgeschmissen werden. Einer der Gründe dafür, neben der Tatsache, dass Leute gerne kurzfristig ihre Zahlen aufblasen wollen, indem sie einfach ihre Kosten senken, ist, dass so ein Spiel verschiedene Development-Zyklen durchläuft und ich brauche in bestimmten Phasen bestimmte Departments einfach mehr. Mein Concept-Artist, der irgendwie sich überlegt, wie die Charaktere im Game grundsätzlich aussehen sollen oder die Environments oder die Szenarien.
Umgebung, Umwelt.
Genau, Szenarien. Genau. den brauche ich nicht mehr, wenn das alles schon umgesetzt wird und das wird alles schon implementiert und so weiter. Das heißt, im Idealfall, wenn ich ein großes Studio habe, habe ich mehrere Projekte, die parallel laufen und in verschiedenen Zyklen sind, sodass ich Leute zwischen Projekten bewegen kann, statt sie einfach rauszuwerfen, wenn sie nicht mehr so relevant sind für die aktuelle Phase. Und das mit den Subunternehmern, ich kann sagen, es gibt so eine Menge Studios da draußen, die eigentlich quasi nur Outsourcing anbieten, aber von Aufkaufen und dann zumachen kann ich ehrlich gesagt nicht sprechen. Dafür fehlt mir die Expertise.
Aber das ist ja momentan so ein Trend, gerade diesen Punkt, den du da am Schluss angesprochen hast, auch wenn ihr da selber jetzt nicht drin steckt, aber das ist ja was man in der Gaming-Industrie momentan international betrachtet, so wo sich's hinentwickelt. Wir haben Tencent in China, ein riesiges Milliardenunternehmen, die ein Studio nach dem anderen kaufen, Microsoft in den USA auf der anderen Seite, die jetzt einen Riesen wie Blizzard, der mal gut war, geschluckt haben. Jetzt auch nicht nur aus deiner Sicht als Geschäftsführer von Digitales, sondern auch als jetzt einfach nur Spieleentwickler und auch Spieler selbst. Ist das was dir auf jetzt längere Sicht Sorge macht? Weil es verändert ja auch den Markt, wenn am Schluss nur noch irgendwie 3, 4 große übrig sind und dann sagen, das ist das, was ihr spielen könnt.
Also es ist wieder ein Problem des Systems an sich und nicht der Games-Branche. Es ist im Kapitalismus einfach ein Problem, dass wir unheimliche Tendenz zur Monopolisierung haben. Und das gilt ja jetzt auch für, keine Ahnung, es gibt irgendwie noch 3 Firmen, deren Handys alle haben. Also
ja, das ist der normale Marktprozess im Grunde.
Genau, und das sollte vielleicht nicht der normale Marktprozess sein, auch aus über die Games-Branche hinaus. Aber ich sag mal so, jedes Mal, wenn Leute aus einem AAA-Studio massenhaft entlassen werden, haben die weniger Bock, nochmal in einem AAA-Studio zu arbeiten. Und es gibt unheimlich viele ehemalige AAA-Developer, die mega Bock haben, was Eigenes zu gründen und die daraufhin ihre eigene Independent-Erfolgsgeschichte schreiben. Und ich glaube, dass sich die großen Firmen mit ihrer Kurzsichtigkeit oft einfach mehr ins Knie schießen. Ich glaube gar nicht, dass es so gesund ist für AAA auf lange Sicht.
Wenn wir dann jetzt solche Leute haben wie Sven Winke, der momentan ja einfach eine große Plattform hat, weil er eben ein Spiel entwickelt hat, das durchaus ein Überraschungserfolg war von diesem Studio, was man so nicht erwartet hätte. Würdest du dir wünschen, dass mehr Leute von diesem Kaliber sich so hinstellen wie er und sagen, das ist alles Mist und dagegen Front machen? Oder sagst du, das regelt sich durch genau diese Mechanismen, wie du sie schon beschrieben hast. Am Ende entscheiden die Spielerinnen und Spieler, was sie haben wollen und was nicht.
Also, ich werde nie was dagegen haben, Leute, die irgendwie den Status quo irgendwie in Frage stellen, wenn Sachen im Argen liegen, wenn die in wichtigen Positionen sind, natürlich. Ich weiß wenig über die Person jetzt konkret, aber natürlich, klar, ich glaube, es gibt eine Menge Leute in Top-Positionen in der Games-Branche, wie das in vielen Branchen ist, die überhaupt keine Ahnung von dem Prozess haben, der eigentlich hinter ihrem eigenen Medium steckt. Und dafür brauchst du nicht bis zu Ubisoft gehen. Also auch bei kleineren Publishern haben die Geschäftsführer mitunter nicht unbedingt Ahnung vom Entwicklungsprozess und können und reden rein in Sachen, von denen sie halt einfach nichts verstehen. Und klar, mehr Kompetenz an der Spitze, immer gut.
Also das heißt, es muss sich tatsächlich zwischenzeitlich noch ein bisschen was optimieren und diese ganze Entwicklerlandschaft, in die ich ja jetzt so stetig eintauche mit Florian als meinem Moderationskollegen hier bei Medien Cross und Quer, die hat da auch noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen.
Wir als Branche haben auch noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Wir finden das alles zusammen raus.
Du warst ja auch im Game-Verband hier der Vertreter fürs Saarland, dem sich die Branche in Deutschland quasi organisiert. Ich glaube, das ist auch nicht jedem wirklich ein Begriff, dass es das gibt und dass es diesen übergeordneten Branchenverband dann gibt. Ist das da schon ausreichend, was da ist? Oder ist das was noch ausgebaut werden muss oder ausbaufähig ist?
Also zwischen der Branche und der Politik, finde ich, läuft das eigentlich schon gut. Wir sind sehr sichtbar, wir werden wahrgenommen als Wirtschaftsfaktor, als Kulturgut. Wir haben eine Förderung auf Bundesebene, wir haben Förderung in den meisten Ländern. Wir haben hier im Saarland den Eindruck gehabt, wir rennen offene Türen ein mit unserem Thema. Leute finden Games interessant und ich finde, wir sind gut organisiert und sprechen oft mit einer Stimme. Insofern finde ich, dass auf der Ebene eigentlich alles sehr gut läuft. Ich finde, innerhalb der Games-Branche könnten, aber auch nicht nur innerhalb der Games-Branche, irgendwie Arbeitnehmer vielleicht irgendwie noch mehr eine Stimme haben und mehr Rechte haben, um die ganzen Themen, die wir eben angeschnitten haben, vielleicht irgendwie ein bisschen zu verbessern. Es wird immer gern darüber geredet, dass Games gesellschaftlich nicht akzeptiert sind und so weiter. Und das ist vielleicht bei Leuten der Fall, die aussterben und diese Ansicht mit ihnen, so hart das klingt. Jeder, der irgendwie unter 50 ist, ist mit Games aufgewachsen. Mhm. Und das ist ein Prozess, wo ich kein Sendungsbewusstsein habe, weil sich das ganz normal etabliert und meiner Meinung nach auch schon hat.
Also du guckst weiter positiv in deine berufliche Zukunft.
Wir müssen die natürlich so gestalten, dass sie sich positiv entwickelt.